Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hörer, mein Name ist Rüdiger Wolf, ich bin Pressesprecher des Manuela Kinzel Verlages. Ich freue mich, Sie hier auf der Leipziger Buchmesse im Forum Buch aktuell in der Halle 3 begrüßen zu dürfen und bedanke mich für Ihr Interesse. In dieser Veranstaltung geht es um den im Manuela Kinzel Verlag erschienenen Roman Bielers Dilemma. Bevor nun die Lesung beginnt, möchte ich Ihnen ganz kurz noch den Autor Max Leonhard vorstellen, denn so außergewöhnlich wie das Buch selbst ist auch der Werdegang des Autors. Max Leonhard, 1955 in Bozen, Südtirol, geboren, erhält zunächst eine künstlerische Ausbildung und ist dann aktives Mitglied in einem Literaturclub und studiert Medizin. Dieses Studium ist als eine Art Crashkurs in Sachen Lebenserfahrung gedacht. Die Beschäftigung mit den Extremen des Lebens, Geburt, Leid, Heilung, Krankheit und Tod, sollte den Mangel an Erfahrung ausgleichen. Nach dem Studium wird er Künstler. Da er aber von der Kunst vorerst nicht leben kann, ist er nach einem Jahr gezwungen, sich um eine Assistentenstelle an einer deutschen Herzchirurgie zu bewerben und steigt rasch zum ersten Oberarzt auf. In dieser Zeit arbeitet er hartnäckig an seiner künstlerischen Karriere. Nach 9 Jahren hängt er seinen Brotberuf an den Nagel und widmet sich ausschließlich der Kunst und der Literatur. Bielers Dilemma ist sein erster Roman und dieser Roman hat es in sich. Aber hören Sie selbst. Herr Leonhard.
Vielen Dank, Herr Wolf, für die einfachen Worte. Auch ich, meine Damen und Herren, möchte Sie willkommen heißen und mich bedanken für Ihr Kommen und Ihre Bereitschaft, mir zuzuhören. Was erwartet Sie in der nächsten halben Stunde? Ich werde zuerst einmal etwas über Bielers Dilemma, meinen Roman, erzählen, warum ich ihn geschrieben habe und welche Gedanken dahinter stecken. Dann werde ich aus dem Kapitel 7 kurz etwas vorlesen und ganz zuletzt werde ich über die dramatischen Hintergründe des Romans sprechen, die Sie wahrscheinlich ziemlich interessieren werden. Ich habe versucht, mit Bielers Dilemma einen Roman für eine etwas andere Leserschicht zu schreiben. Er sollte literarisch und inhaltlich anspruchsvoll sein und trotzdem unterhalten, denn ich glaube, die Unterhaltung ist sicherlich auch ein Teil eines Romans, ein wichtiger Teil eines Romans. Für den intellektuellen Leser gibt es ohne Zweifel eine riesige Auswahl von Sachbüchern. Im Bereich der Belletristik ist das Angebot deutlich geringer. Und ich glaube, das ist schade. Es lag also einfach nahe, einen anderen Roman zu schreiben, einen, der nicht dem Mainstream entspricht, kein Bestseller, sondern einen Roman, wie ich ihn selbst gern lesen würde. Facettenreich, anregend und nicht ohne Humor. Denn der Humor ist eine der Höchstleistungen des menschlichen Geistes und darum ist er auch so selten. So entstand Bielers Dilemma. Ein Roman über Recht und Gerechtigkeit, eine Geschichte mit einem doppelten Boden, die den Leser herausfordert, sich entscheidenden Gedanken zu stellen. Bielers Dilemma ist mein erster Roman, der erste von 4 Romanen, die ich zu schreiben gedenke. Und dann werde ich wahrscheinlich alles gesagt haben, was ich sagen wollte. Darum geht es in meinem Roman. Bielers Dilemma ist eine Mischung zwischen psychologischen Studien über die einzelnen Figuren des Romans, philosophischen Betrachtungen zu dem Thema Recht und Gerechtigkeit im Allgemeinen, Justiz und Gesellschaft im Speziellen. Und das alles eingebettet in eine Kriminalgeschichte. Die Story selbst: Professor Witte, Chef einer deutschen Herzchirurgie, wird in Zürich am Rande eines Kongresses ermordet aufgefunden. Kommissar Bieler beginnt zu ermitteln und steht unmittelbar vor einem großen Problem. Der Kongress ist abgebrochen und alle Beteiligten sind unmittelbar im Ausland und er hat eigentlich keine Informationen mehr über die Hintergründe, die den Mord eventuell betrachten lassen könnte. 2 Top-Verdächtige geraten ins Fadenkreuz der Ermittler und so weiter. Es ist alles mehr oder minder wie in einem richtigen Krimi, soweit die Geschichte selbst, die nur den Rahmen abgibt, innerhalb dessen andere, weit wichtigere Gedanken entwickelt werden. Das sind zuerst einmal die vier verschiedenen Charaktere, die einander gegenübergestellt werden. Dr. Rigoni, ein Schriftsteller, Misanthrop, Anarchist und Zyniker, Herr Baumann, ein Astronom, ein Träumer und Weltverbesserer, Dietmar Flores, ein Geschäftsmann und Realist und nicht zuletzt Kommissar Bieler, vom Beruf Schweizer und damit ein eingefleischter Rationalist. Durch die distanzierte Erzählweise können wir sie beobachten, wie sie sich zum Leben verhalten, wie sie denken und was sie erleiden. Sie leben alle isoliert, wie in Seifenblasen, die sich nicht berühren und auch nicht überschneiden. Und da ist noch das zentrale Thema des Romans: Recht oder Gerechtigkeit, Justiz oder Anarchie. Und das alles gipfelt in der Frage: Gibt es einen Mord, der nicht nur gerechtfertigt werden könnte, sondern sogar moralisch geboten ist? Hintergrund der Geschichte sind die zahllosen Kunstfehler in der Medizin, worüber ich Ihnen am Ende des Romans noch einiges erzählen werde. Am Ende steht Kommissar Bieler vor einem ernsten Konflikt, vor einem Dilemma. Er muss sich entscheiden zwischen seiner Pflicht als Schweizer Polizeibeamter und als Mensch, der seiner Moral verpflichtet ist. Ich werde jetzt aus dem Kapitel 7 etwas vorlesen. Es konnte nicht lange dauern, bis sie bei ihm auftauchen würden, dachte er, unangemeldet und überfallartig wahrscheinlich, wie es ihre Art war. Sie würden an der Tür klingeln, zwei Männer in braunen Lederjacken und Jeans, Bullen in Zivil, auffällig in ihrer betonten Unauffälligkeit mit zu kurzem, zu unmodernem Haarschnitt für die demonstrativ lässige Kleidung und einer Körperhaltung, die nicht zu ihrem Outfit passte, und er würde sofort Bescheid wissen. Er kannte den Stil der Kripo. Die Beamten sahen immer gleich aus, wirkten oft schmierig und man fühlte ihre Arglist, roch förmlich ihre Hinterhältigkeit. Er hatte manchmal Gelegenheit gehabt, sie zu beobachten, damals in Köln, als er noch in der Klinik gearbeitet hatte. Sie wurden immer gerufen, wenn die Zahl der Diebstähle in der Klinik angestiegen war. Sie hatten unangenehm ausgesehen, irgendwie verschlagen, unterschwellig aggressiv und lauernd. Waren herumgeschlichen wie Rattenfänger in Lederjacken, hatten gezinkte Geldscheine ausgelegt und den Dieb innerhalb kurzer Zeit geschnappt. Erfolgreich wie Kammerjäger. Und er kannte sie, dass sie ihn schon einmal abgeholt hatten vor Jahren in Köln, als die Affäre um seinen damaligen Chef gerade ihren Höhepunkt erreicht hatte. Das Erlebnis war ihm in Erinnerung geblieben und die Aussicht auf eine Wiederholung verunsicherte ihn, machte ihn nervös. Die Nachricht von der Ermordung Professor Wittes hatte er in der Zeitung gelesen. Mit Erstaunen, weil er mit so etwas nicht gerechnet hatte. Natürlich nicht. Wie hätte man auch so etwas vorhersehen können? Dann mit Schrecken und Verblüffung, als er sich der Bedeutung für sich selbst bewusst wurde. Morde, echte Bluttaten, nicht solche, in denen aus albernen Leidenschaften der ein oder andere mit Hacke und Küchenmesser beiseite geschafft wurde, sondern wirkliche Morde mit echtem Blut und realen Toten geschahen nicht im Bekanntenkreis, jedenfalls normalerweise nicht. Sie fanden immer anderswo statt. Man las davon in der Zeitung, schaudernd, weil der Blick in die Untiefen der menschlichen Seele nicht selten grässlich ist. Oder man las darüber hinweg, da es nur eine von vielen schrecklichen Meldungen war, an die man sich mittlerweile gewöhnt hatte. Eine Meldung wie grausiger Fund einer Babyleiche im Keller, Vergewaltigung im Bahnhofspark, Messerstecherei im Rotlichtmilieu. Die Zeitungen waren voll davon. Sie lebten von der Sensation. Doch nun stand unter Chronik Kapitalverbrechen in Zürich. Deutscher Herzchirurg ermordet, aufgefunden. Diesmal ging ihn die Sache etwas an. Witte hatte er gekannt, sogar sehr gut gekannt und ihn zugegebenermaßen nicht gemocht. Ein verblüffendes Ende für einen Professor, dachte er. Vielleicht auch ein schreckliches, wer weiß. Er hätte gerne gewusst, wie es passiert war und vor allem wo. Aber nähere Details wurden in der Zeitung nicht genannt. In Zürich jedenfalls, ausgerechnet in einer Stadt, die nicht weit von Luzern entfernt lag. Diese Tatsache machte die Angelegenheit brisant. Man würde ihn vielleicht verdächtigen, weil ihm vor Jahren gekündigt worden war, im Streit, fristlos, und weil Rache für ein schlichtes Polizistenhirn ein gutes, sogar ein sehr gutes Motiv abgeben konnte. Er mochte die Polizei ohnehin nicht. Ganz generell war einer, der immer mit dem Auto vorschriftsmäßig fuhr, nur um nicht angehalten zu werden, weil er auf keinen Fall etwas mit den Beamten zu tun haben wollte, die er verabscheute und vor denen er sich vor allem fürchtete, vor ihrer Willkür und ihrer Primitivität, da er wusste, dass die Macht in der Hand eines Simpel gefährlich war und er nicht kuschen wollte vor der Dummheit in Uniform. Er sah sich im Fernsehen nie Krimis an, weil dort immer die Polizei eine Hauptrolle spielte und der sie nicht sehen wollte, die Männer und neuerdings auch Frauen in Uniform, die natürlich im Grunde notwendig waren. Das wusste er. Die Polizei war ohne Zweifel unentbehrlich, darüber war er sich im Klaren. Er war ja kein Träumer. Natürlich brauchte man sie. Ohne sie ging es nicht. Wichtig wie Kanalarbeiter, die den unterirdischen Fluss freihalten mussten von Ratten und Gesindel. Sie waren zweifelhafte Gestalten, die man ohne Bedenken losschicken konnte, weil sie alles erledigten, was man von ihnen verlangte. Beamte ohne Eigenverantwortung, zu allem fähig, zu gut zu gebrauchen, die sich stets bereitwillig instrumentalisieren ließen. Befehlsempfänger mit reinem Gewissen, dass die meisten von ihnen ohnehin morgens in ihren Spind hängten, wenn sie sich umzogen, die alles taten, was man ihnen befahl und die sich stets auf einen Befehl beriefen, wie schon immer, in jedem Regime, in die man später manchmal verurteilte, wenn die politische Richtung sich verändert hatte, weil sie immer und jedem gehorcht hatten. Die Mächtigen aber verlangten von ihnen stets unbedingten und blinden Gehorsam, da sie gerade das im Augenblick geltende Recht vertraten. Doch warum das, was gestern Recht war, heute schon Unrecht sein konnte und morgen bereits wieder Recht, und was einen Rechtsstaat von einem Unrechtsstaat unterschied, wo die entscheidende Grenze lag und wer das letzte Urteil darüber sprechen durfte, das sagten sie nicht. Und das interessierte auch die Beamten nicht. Die ihre Pflichttaten, einmal dem und ein andermal jenem dienend, wie es gerade kam. Rigoni hatte Angst, denn diesmal würde er nicht ausweichen können, würde mit der Staatsgewalt reden müssen. Und er erinnerte sich an seinen Onkel, Onkel Bruno, Wachtmeister Bruno Rigoni, der bei der Polizei war in Bellinzona und ihm immer wieder eingeschärft hatte, den Bullen, wie er sie selbst nannte, aus dem Weg zu gehen, unter allen Umständen, da ihnen nicht zu trauen sei. Es seien nur sehr wenig Nette darunter, sagte er. Die gäbe es natürlich auch, sehr nette sogar. Daniele, sagte er, und Claudio oder auch Marco und Vittorio seien nette Kerle, die er mochte. Aber die meisten könne man sich auch auf der anderen Seite vorstellen, bei den Gewalttätern. Es seien oft einfach dieselben Typen, nur auf der richtigen Seite des Gesetzes. Gio Bruno war ein lieber Kerl. Ausbilder bei der Kripo, Lehrer auf der Polizeischule, der sich immer lustig machte über seine Schüler, die nicht selten, wie er sagte, zu blöd werden, um ein Loch in den Schnee zu bissen. Und der komische Anekdoten erzählen konnte, über die er selbst am meisten lachte, bis ihm die Tränen in den Augen standen. Rigoni mochte ihn und vertraute seinem Urteil. Er saß in seinem Arbeitszimmer und versuchte zu schreiben, wie an jedem Tag. War aber nicht in der richtigen Stimmung, war unkonzentriert, blickte aus dem Fenster, sah den makellos blauen Himmel, der gar nicht passen wollte zu dem grauen Gefühl, das ihn erfüllte, blickte auf den Monitor vor sich und fand, dass auch die Geschichte, die er schreiben wollte, nicht zu seiner momentanen Stimmung passte, stand auf, suchte die Zürcher Zeitung von heute, fand sie im Wohnzimmer, setzte sich auf die Couch und schlug noch einmal die Seite 3 auf. Ein langer Artikel berichtet über den Mord, 2 Spalten mit Bild. Professor Witte in der Pose des Klinikchefs. Rigoni kannte das Bild. Es war vor Jahren anlässlich der Eröffnung einer Pflegeeinheit in Köln aufgenommen worden und er selbst war neben seinem Chef gestanden. Auf dem Foto konnte er noch seinen eigenen Schatten auf dem Kittel des Professors sehen. Deutscher Herzchirurg ermordet aufgefunden, stand über dem Foto in großen Lettern. Er las den Artikel noch einmal genau. Vielleicht hatte er ja beim ersten Mal etwas überlesen. Es blieb dabei. Auf welche Art Witte zu Tode gekommen war, wurde nicht im Einzelnen berichtet. Am Abend hieß es, ohne nähere Angaben des Zeitpunktes, in Zürich jedenfalls und am Rande eines Kongresses der Herzchirurgen. Es waren also alle da gewesen, seine ehemaligen Kollegen. Manch einer von ihnen könnte ein Motiv gehabt haben, dachte er. Da gab es einige, die noch eine Rechnung mit Witte offen hatten. Seine eigene fristlose Kündigung musste den Ermittlern jedoch bald ins Auge springen. Sie lag zwar schon 2 Jahre zurück und sicher war bereits etwas Gras über die Sache gewachsen, aber er war aus der Klinik geflogen. Im Streit, das hatte seinerzeit mächtig Staub aufgewirbelt und das konnte der Polizei nicht verborgen bleiben, auch nicht der Kantonspolizei Zürich, weit ab von Köln. Ein unangenehmes Gefühl der Unruhe, eine tief im Inneren sitzende Beklemmung hatte ihn überfallen, seit er entdeckt hatte, dass er für den Donnerstagnachmittag und Abend kein Alibi hatte. So sehr er auch manch nachdachte, ihm wollte niemand einfallen, der ihn an diesem Nachmittag oder Abend gesehen haben könnte. Den ganzen Tag lang hatte er konzentriert gearbeitet, ohne Pause, wie so oft, und das Haus nicht verlassen. War an seinem Schreibtisch gesessen, in seine Geschichte versunken, ohne die Welt um sich zu bemerken. Laura, seine Frau, war um 3 Uhr von zu Hause weggefahren, zur Nachmittagsschicht ins Krankenhaus, wo sie als Krankenschwester arbeitete. Sie war erst nach 9 Uhr am Abend wieder zurückgekommen, wahrscheinlich zu spät, um ein Alibi abzugeben. Und ein Alibi der Ehefrau war sicherlich ohnehin nicht viel wert. Für die Zeit dazwischen hatte er jedenfalls keine Zeugen. Konnte er sich ein Alibi verschaffen? Hatte er einen Freund, der bezeugen würde, ihn getroffen zu haben, irgendwo hier zu Hause oder in einer Bar? Dede Abdallah vielleicht, Abdallah aus dem Sudan, der jetzt in der Allgemeinchirurgie des Kantonsspitals Luzern arbeitete und den er von früher kannte. Er war wirklich ein Freund, ein echter, einer, mit dem er einmal wöchentlich Schach spielte und der seine Leidenschaft für Literatur teilte. Er hätte sicher keine Bedenken, ihm auf etwas ungewöhnliche Art zu helfen. Ganz sicher nicht. Und vielleicht auch Max, sein Squash-Partner. Aber beide waren wahrscheinlich bei der Arbeit gewesen und ein Alibi wäre nur schwer zu konstruieren. Man hatte schon besser kein Alibi als eines, das einer Überprüfung nicht standhielt, dachte Rigoni. Wenn man vorhatte, sich wirklich in Schwierigkeiten zu bringen, dann musste man nur ein fingiertes Alibi vorweisen. Darauf würde ein Staatsanwalt geradezu warten und daraus einen Strick drehen. Es war schon manch einer unter die Räder geraten, der sich während der polizeilichen Ermittlungen einfach nur ungeschickt verhalten hatte. Das war bekannt. Er musste also höllisch aufpassen, sich jedes Wort, das er sagte, genau überlegen, jede Aussage überprüfen, ob sie nicht vielleicht falsch verstanden werden könnte. Die Polizei war listig, unfair und in ihren Methoden nicht zimperlich. Das hatte er gesehen. Sie legten gezinkte Geldscheine aus, versuchten durch wiederholte Unterstellungen der Erinnerung der Verdächtigen zu manipulieren, um auf diese Weise ihre Opfer zu verunsichern, um sie zu zermürben und ihnen falsche Gedankeninhalte einzupflanzen. Und sie stellten Fallen. Fallen, in die man tappen konnte, ohne etwas Böses getan zu haben. Sie schnappten sich den Nächstbesten, der kein Alibi hatte, bekamen ihre Belobigung oder Beförderung und drehten die Indizien so lange, bis alles zusammenpasste und gingen zufrieden ihrer Wege. Sie hatten keine Skrupel. Er musste auf der Hut sein. Vielleicht würde man ihn auch psychischen Druck aussetzen, mit gemeinen Tricks. Darüber verfügte die Polizei, da war er sich sicher. Und da war noch dieser Kommissar Bieler, von dem in der Zeitung die Rede war. Er leitete die Ermittlungen und wurde in dem Artikel über den grünen Klee gelobt. Er sei ein Ausnahmekriminalist, hieß es, und man hoffe auf eine rasche Klärung des Falles. Rigone wusste nicht, was ihn erwartete. Das machte ihn nervös und schürte in seinem Inneren eine tief sitzende Angst, sich immer weiter in scheinbare Widersprüche zu verstricken und missverstanden zu werden oder sich ganz einfach durch eine Ungeschicklichkeit zu belasten. Die Justiz war schließlich nicht unfehlbar, das wusste er nur zu genau. Und die Polizei brauchte manchmal einfach nur schnell einen Schuldigen. Er versuchte weiter in der Zeitung zu lesen. Er tappte sich mehrmals dabei, wie er einen ganzen Absatz las, ohne den Inhalt zu verstehen, mechanisch, mit den Augen, den Buchstaben folgend, ohne sie aufzunehmen. Er versuchte es mit dem Feuilleton, seine Lieblingslektüre und dem Kulturteil. Es war vergebene Mühe. Er war unkonzentriert, warf ärgerlich die Zeitung in den Papierkorb und stand auf, ging in die Küche, stellte die Espressomaschine auf die Herdplatte und trank seinen Kaffee, heiß und schwarz, mit etwas Milchschaum, im Stehen auf italienische Art. Dann, im Badezimmer, sah er sein Spiegelbild mit einem ungewohnten Ausdruck im Gesicht zwischen Erstaunen und Sorge. Er steckte den Kopf unter den Wasserhahn des Waschbeckens, drehte das kalte Wasser auf, den Kopf tief in das Becken getaucht, ließ er das Wasser für einige Minuten laufen, bis sein Kopf und das Gesicht zu prickeln begannen, was ihn erfrischte und den Verstand wieder frei machte. Es würde kommen, wie es kommen musste, dachte er. Daran war nichts zu ändern. Vielleicht hatte die Kripo längst eine andere heiße Spur. Vielleicht war er ja nur ein Zeuge, kein Verdächtiger in einem Mordfall. Später, am Nachmittag, als Laura von der Arbeit nach Hause kam, hatte er sich schon etwas beruhigt. Und die Heiterkeit, mit der seine Frau die Nachricht von der Ermordung seines Ex-Chefs aufnahm, entspannte ihn zusehends. Einen ziemlich ausgefallenen Abgang habe sich der Professor da ausgesucht, sagte sie lachend. Und dass sie diesem Affen gar nicht zugetraut hätte. Für so originell hätte sie ihn nie gehalten. Da sehe man wieder einmal, wie man sich in einem Menschen täuschen könne. Die Polizei würde sicher kommen, ohne Zweifel. Aber das sei ja nicht weiter schlimm. Die Polizei würde in erster Linie nach Motiven suchen und bei Rigoni kein wirkliches finden. Für einen Mord brauche man schließlich ein hinreichendes Motiv. Und diese Schmierenkomödie vor 2 Jahren sei wohl kaum als ein solches zu werten. Das würde selbst die Polizei einsehen, ganz bestimmt sogar. Und wenn der Kommissar wirklich so gut sei, wie er in der Zeitung angepriesen wurde, dann gäbe es wohl keine Gefahr. Rigoni also begann weiter an seinem Buch zu schreiben und versuchte, die ganze Angelegenheit zu vergessen. Zumindest vorerst. So, das war die Lesung. Und wie ich Ihnen versprochen hatte, werde ich Ihnen noch etwas über die Hintergründe dieses Romans erzählen. Es geht, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, erstmal ist also Bielers Dilemma ein relativ literarischer Roman, bei dem die Kunst der Sprache in den Vordergrund steht. Es geht um Sprachrhythmus und Sprachmelodie, um den Klang von Worten, die die Sprache mit der Musik gemeinsam hat. Sie erzeugt einen Klang, den man modulieren kann. In zweiter Linie geht es in dem Roman um das Versagen der Justiz und der Gesellschaft und die Etablierung eines rechtsfreien Raumes in der Medizin. Bielers Dilemma ist ein Angriff auf die Justiz, nicht auf die Medizin. Die Justiz ist korrupt und absolut amoralisch. Im Hintergrund aber lauert ein ganz anderes Thema, und zwar die ärztlichen Kunstfehler. Das Institut für Patientensicherheit spricht von 300.000 ärztlichen Kunstfehlern pro Jahr. Das ist nur die Spitze eines Eisbergs, meine Damen und Herren. Es können natürlich nur jene Fälle gewertet werden, die auch bei Gerichten oder bei Schlichtungsstellen und Krankenhäusern bekannt sind. Die meisten Fälle werden gar nicht bekannt oder sie werden nicht angezeigt. Die AOK spricht von 19.000 Toten pro Jahr durch Ärztepfusch. Die Zahlen sind veröffentlicht und werden nicht wahrgenommen von der Öffentlichkeit, erstaunlicherweise. Damit wir uns da recht verstehen, es handelt sich nicht um irgendwelche Patienten, die ohnehin sterben oder die im Krankenhauskeimen sterben. Es geht um fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung. Und zwar in 19.000 Fällen. Und das ist wahrscheinlich auch eine Spitze des Eisbergs. Und nur ein verschwindender Teil davon wird bei Gerichten verfolgt. Und das ist ein Skandal, weil dieser rechtsfreie Raum in der Medizin erzeugt letztendlich diese Fälle. Und das muss man sich im Klaren sein. Ich möchte mal meine Meinung dazu ganz frei nach Edward Snowden ausdrücken. Mag sein, meine Damen und Herren, dass Sie das so haben wollen und die Gesellschaft das akzeptiert und das gut findet. Das ist möglich, aber Sie sollten darüber Bescheid wissen und das nicht übergehen. Und vielleicht kommen Sie mit der Zahl von 19.000 nicht zurecht, das sind so große Zahlen. Aber bedenken Sie, in 5-6 Jahren, das ist eine überschaubare Zahl, wird eine Großstadt von 100.000 Menschen durch die Ärzte ausgerottet. Das ist erschreckend. Oder wenn man es anders ausdrücken will, die Zahlen hinken natürlich immer ein bisschen, vergleiche natürlich ebenfalls. Es ist so, wäre es in der Luftfahrt genauso, würden pro Jahr etwa 50 bis 100 vollbesetzte Passagiermaschinen durch Pilotenfehler abstürzen. Ich glaube nicht, dass Sie in ein Flugzeug steigen würden unter diesen Umständen. Sie gehen aber ohne irgendwelche Probleme in ein Krankenhaus, lächelnd und mit Vertrauen. Das sollten Sie nicht tun. Und Sie sollten auf jeden Fall das diskutieren, öffentlich, wenn Sie die Möglichkeit haben. Bringen es in die Öffentlichkeit, das ist wichtig. Und wenn der Roman Bielers Dilemma dazu irgendwie dazu beigetragen haben könnte, dies zu thematisieren, dann hat er zumindest neben seiner literarischen Qualität auch einen weiteren Zweck erfüllt. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Ich bin mir sicher, dass es zu diesem interessanten Thema Recht und Gerechtigkeit Fragen aus dem Publikum gibt. Wir haben noch 5 Minuten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.